Und ein ja, weiterer Grund für die Vergabe des PZ-Innovationspreises an diesen neuen Wirkstoff ist, dass der Wirkstoff eben auch großes, großes Potenzial hat, in anderen Indikationen von Nutzen zu sein.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Caroline Lang, ich bin Apothekerin und PZ-Redakteurin und ich spreche heute mit PZ-Chefredakteur Sven Siebenand über den Gewinner des diesjährigen PZ-Innovationspreises. Hi Sven.
Hi Caro.
Den PZ-Innovationspreis gibt es jetzt inzwischen seit 30 Jahren. Sven, was ist das denn für eine Auszeichnung und wie wird der Gewinner ausgewählt?
Ja, der Preis kürt den innovativsten neuen Arzneistoff eines Jahrgangs. Es ist ein unabhängiger Preis, das heißt, man kann sich als Firma nicht dafür bewerben. Und eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern des Hochschulfachs Pharmazie und der Offizinapotheke begutachtet und bewertet die neuen Präparate. Zudem haben auch die Apothekenteams jährlich die Möglichkeit, sich auf der Website der Pharmazeutischen Zeitung an der Wahl des Siegers zu beteiligen. Und ja, wie du schon sagst, Caro, der Preis hat mittlerweile wirklich schon eine langjährige Tradition.
Am 29. Mai durftest du ja den diesjährigen PZ-Innovationspreis beim Pharmakon in Meran übergeben, übrigens in neuem Design. Wer hat denn das Rennen gemacht und wer waren die stärksten Konkurrenten im Rennen um den Preis?
Insgesamt gab es im Kalenderjahr 2023 27 neue Arzneistoffe. 11 davon waren sogenannte Sprunginnovationen. In die engere Auswahl für den Preis kamen schließlich 3 Wirkstoffe bzw. Präparate. Darunter befand sich der Myosin-Inhibitor Mavacamten, das Präparat Camzyos. Mit ihm kam erstmals ein Wirkstoff zur spezifischen Behandlung der hypertrophen Kardiomyopathie auf den Markt. Das ist eine Herzmuskelerkrankung. Ebenfalls auf der Shortlist befand sich Etranacogen Dezapavovec, das Präparat Hemgenix. Das ist die erste Gentherapie bei Hämophilie B. Am meisten überzeugte aber schließlich das Innovationspotenzial des neuen Incretin-Mimetikums Tirzepatid. Das Präparat heißt Mounjaro und dieses Medikament hat auch in diesem Jahr den Preis gewonnen.
Was waren denn die wichtigsten Gründe, die letztlich zur Auszeichnung von Tirzepatid geführt haben?
Tirzepatid ist das erste sogenannte Twin-Cretin. Der Wirkstoff wirkt nicht nur am GLP-1-Rezeptor als Agonist, sondern auch am Rezeptor für das wichtige Incretinhormon GIP agonistisch. Und wenn man sich anschaut, dass das berühmte Fachjournal Science die GLP-1-Rezeptoragonisten Ende 2023 als Durchbruch des Jahres gekürt und gefeiert hat, dann muss man sagen, dass Tirzepatid einfach noch mehr ist als ein reiner GLP-1-Agonist. Aber auch wegen der positiven Studienergebnisse, die zur Zulassung bei Diabetes Typ 2 und zum Gewichtsmanagement geführt haben, fiel die Wahl auf Tirzepatid. Und ein ja, weiterer Grund für die Vergabe des PZ-Innovationspreises an diesen neuen Wirkstoff ist, dass der Wirkstoff eben auch großes, großes Potenzial hat, in anderen Indikationen von Nutzen zu sein.
Ja, diese anderen Indikationen werden ja in einem breiten Studienprogramm auch untersucht. Kannst du uns denn hier schon von neuen Erkenntnissen berichten?
Ja, es gibt wirklich viele, viele Studien in verschiedenen Indikationen mit Tirzepatid. Ein Beispiel ist die Adipositas-induzierte obstruktive Schlafapnoe. Aber auch die Behandlung der Herzinsuffizienz mit Hilfe von Tirzepatid ist angedacht. Genauso ist es eben auch keine reine Utopie mehr, eine Fettlebererkrankung mit diesem neuen Incretin-Mimetikum zu therapieren. Und auch bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes Typ 2 wird Tirzepatid derzeit erprobt. Ich wage mal die Prognose, dass man in der Zukunft noch so einiges mehr von diesem Wirkstoff zu hören bekommt.
Seit sich letztes Jahr ein Hype um die Incretin-Mimetika entfacht hat, gibt es ja ständig neue Erkenntnisse, sei es zu ihrem Nutzen oder aber zu den Risiken. Und davon wollen wir jetzt einige mal genau in den Blick nehmen. Zum Beispiel kursierten im Internet Berichte darüber, dass Frauen unter oraler Kontrazeption und sogar vermeintlich unfruchtbare Frauen durch die Anwendung von Tirzepatid oder auch Semaglutid ungeplant schwanger geworden sind. Was ist denn da dran, Sven?
Ja, vorausschicken. Dazu möchte ich zunächst, dass zum Beispiel Tirzepatid laut Fachinformation während der Schwangerschaft und bei Frauen im gebärfähigen Alter, die keine Kontrazeptiva verwenden, nicht empfohlen wird. Es ist aber richtig, wie du sagst, Caro, dass es diese Berichte über ungeplante Schwangerschaften unter Therapie mit einem Incretin-Mimetikum wie Tirzepatid oder auch wie Semaglutid gibt. Dass die Wirkstoffe es einfacher machen können, schwanger zu werden, ist auch plausibel, denn schon lange ist bekannt, dass Übergewicht mit einer verminderten Fruchtbarkeit einhergehen kann. Das heißt, der Abnehmeffekt durch die Incretin-Mimetika kann dann auch wiederum die Fruchtbarkeit erhöhen und eine Schwangerschaft wahrscheinlicher machen. Und ein anderer Aspekt ist die Verzögerung der Magenentleerung, was die Absorption der Pille theoretisch beeinflussen könnte. In der europäischen Fachinformation wird das momentan aber als nicht relevant eingestuft. Anders sieht es dagegen beispielsweise in der US-amerikanischen Fachinformation von Tirzepatid aus. Dort rät man zu einem Wechsel auf eine nicht-orale Verhütungsmethode oder eine zusätzliche Barrieremethode in den ersten 4 Therapiewochen mit Tirzepatid sowie für jeweils weitere 4 Wochen nach jeder Dosissteigerung.
Ein weiterer Punkt, der in Fachkreisen für Diskussionen sorgte, war die Frage, wann Incretin-Mimetika wie Tirzepatid vor Operationen abgesetzt werden müssen. Was ist denn hier der Hintergrund?
Auch hier geht es um die verzögerte Magenentleerung durch die Incretin-Mimetika. So kann es eben passieren, dass Patientinnen und Patienten trotz Nahrungskarenz vor einer geplanten OP noch Speisereste im Magen haben. Und diese können sie dann unter Narkose aspirieren, was wiederum zu schweren Lungenentzündungen führen kann. In den USA gibt es seit einiger Zeit von Anästhesisten schon die Empfehlung, Incretin-Mimetika, die wöchentlich angewendet werden, eine Woche vor so einer geplanten OP abzusetzen. Und dieser Empfehlung hat sich die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin ganz aktuell jetzt im Mai auch angeschlossen. In der europäischen Fachinformation gibt es diese Empfehlung bisher noch nicht. Und ja, man muss auch sagen, dass dieses Thema wahrscheinlich noch nicht zu Ende diskutiert ist. Kürzlich gab es im Fachjournal JAMA eine Publikation, die zu dem Ergebnis kommt, dass dieses Problem in der Praxis vielleicht doch nicht so relevant ist. Es spielt eben offenbar auch eine Rolle, wie lange der Patient, die Patientin schon auf das Incretin-Mimetikum eingestellt ist. Es scheint nämlich einen gewissen Gewöhnungseffekt zu geben, sodass die Magenpassage bei längerer Anwendung dann wiederum gar nicht so verzögert ist. Und das dürfte dann eben in der Praxis auch eine wichtige Rolle spielen.
Ein potenzielles Risiko hat auch die Europäische Arzneimittelagentur EMA untersucht. Und zwar hatte es Verdachtsmeldungen über Selbstverletzungs- oder Suizidgedanken bzw. Handlungen unter der Behandlung mit GLP-1-Rezeptoragonisten gegeben. Was hat diese Überprüfung denn ergeben?
Diese Untersuchung der EMA sieht glücklicherweise keinen kausalen Zusammenhang zwischen dieser Wirkstoffklasse und suizidalen oder selbstverletzenden Gedanken und Handlungen. Und auch bezüglich eines erhöhten Risikos für Schilddrüsenkrebs unter Incretin-Mimetika gab es Ende 2023 vorläufig Entwarnung. Auch hier fand die EMA keinen ursächlichen Zusammenhang. Unabhängig davon muss man natürlich weiter schauen auf das Sicherheitsprofil dieser Wirkstoffklasse, die ja eben auch noch gar nicht so alt ist.
Was dürfen wir denn vom Anti-Adipositamarkt in Zukunft noch erwarten?
Ja, da kann man sich tatsächlich auf einiges gefasst machen in den nächsten Jahren. Die Pipeline ist wirklich prall gefüllt. Weitere duale Rezeptoragonisten sind in der Entwicklung. Auch Triple-Agonisten, die also agonistisch gleich an 3 Rezeptoren wirken, sind in der klinischen Erprobung. Ein Beispiel wäre zum Beispiel der Arzneistoffkandidat Retatrutid, der ja schon vielversprechende Studienergebnisse vorzuweisen hat. Und auch oral verfügbare Antiadiposita werden kommen. Hier möchte ich kurz die Gruppe der Glyprone nennen. Lotiglipron, Orforglipron zum Beispiel. Das sind nicht-peptidische GLP-1-Agonisten, die eben oral verfügbar sind. Und in Summe kann man sicherlich sagen, in den nächsten Jahren wird noch so das ein oder andere neue Medikament zum Abnehmen auf den Markt kommen. Die Pipeline ist, wie gesagt, prall gefüllt und ja, meine Prognose ist, dass da noch einige Arzneistoffe kommen und ich glaube auch, dass diese Prognose nicht allzu gewagt ist.
Ja, vielen Dank, lieber Sven, für das Gespräch und Ihnen und euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Falls Sie sich den neuen PZ-Innovationspreis einmal anschauen möchten, finden Sie dazu einen Link in den Shownotes. Und über den Anti-Adipositamarkt halten wir Sie in der PZ natürlich weiter auf dem Laufenden. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, Sven.
Ciao, Caro. Danke.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.